Sender, die auf hoher See, unser Thema heute sind die Radiopiraten. Sender, die auf hoher See oder im Binnenland die Rundfunkwellen enterten, Stationen, die ihre Programme illegal ausstrahlten, gegen den Willen von Staat und Post und ohne die Erlaubnis von Intendanten oder Rundfunkräten. Wie die Radiopiraten Ende der 50er Jahre entstanden, was sie wollten und wie sie sich dem Zugriff von Post und Polizei entzogen, das berichten wir in der kommenden Stunde. Dabei lernen wir eine ganze Reihe verbotener Sender kennen. Wir sprechen mit deren geheimen Mitarbeitern und hören Ausschnitte aus ihren Sendungen. Zum Beispiel Musik, denn die spielt in ihren Programmen eine ganz besondere Rolle. Dabei begleiten sie am Mikrofon Martin Wott und Merit Schmitz. Flotte Musik war im Radio der 50er Jahre leider Mangelware. Die Wünsche der jüngeren Hörerinnen und Hörer kamen im Programm der großen Rundfunkanstalten nur selten zum Zug. Weshalb, das erklärt ein kurzer Blick zurück. Ein Blick auf die Entstehung unseres Rundfunksystems. Nie wieder, so hatten die alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges geschworen, nie wieder dürfe das Radio in Deutschland zu Propagandazwecken missbraucht werden. Nie wieder dürften Staat oder Partei das Medium zu ihrem Sprachrohr machen, so wie es in der Hitler-Diktatur geschehen war. Deshalb sollten die neu gegründeten Rundfunkanstalten in den einzelnen Ländern staatsfern und unabhängig sein. Und ihre Programme sollten nicht zensiert, sondern nur von Rundfunkräten kontrolliert werden. Die könnte man auch als Radioparlamente bezeichnen, denn ihre Mitglieder sollten aus allen gesellschaftlich relevanten, das heißt bedeutenden Gruppen stammen. Also auch aus den politischen Parteien. Und hier zeigte das sogenannte öffentlich-rechtliche Rundfunkmodell seine Schwäche. Denn während die Parteien über ihre Rundfunkratsmitglieder bald zu viel Einfluss auf die Sender gewannen, erhielten die Hörerinnen und Hörer gar keinen. Ihre Programmwünsche und Bedürfnisse fielen deshalb nicht selten einfach unter den Tisch. Das war die große Chance der Radiopiraten. Ihre Geschichte begann gegen Ende der 50er Jahre. Und sie begann auf hoher See.
Radio Veronica met het nieuws.
Wenige Meilen vor der niederländischen Küste war im Sommer 1960 ein schwimmender Rundfunksender vor Anker gegangen. Er hieß Radio Veronica. Und er befand sich an Bord eines alten, robusten Dampfers, den zwei Kaufleute aus Hilversum zu diesem Zweck umgerüstet hatten. Radio Veronica enterte die Mittelwelle. Mit populärer Musik vom frühen Morgen bis tief in die Nacht, mit kurzen Informationen, Nachrichten und Werbespots. So jagte der Seepirat den öffentlich-rechtlichen Sendern die Hörer ab. Das war nicht weiter schwer, denn die großen Rundfunkanstalten hatten schon vor Mitternacht Programmschluss. Dann überließen sie Radio Veronica und dessen Piratenkollegen die Rundfunkwellen.
This is Radio Nazi International on 1367 kilohertz.
Music Radio. Music Radio.
Radio Veronica. unbelievable.
This is Radio Caroline. It is now 12 midnight.
Auch wenn die Piraten selbst keine bestimmten politischen Ziele verfolgten, in gewisser Weise waren sie Protestradios. Ihre Erfinder wehrten sich gegen die strengen Rundfunkgesetze, die in keinem Land entlang der Nordsee private Sender zuließen. Deshalb gingen sie mit ihren Stationen aufs Meer und sendeten außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Dort galten die strengen Rundfunkbestimmungen nämlich nicht. Und auch die Hörerinnen und Hörer protestierten. Einfach dadurch, dass sie die Piratensender einschalteten. Sie ärgerten sich über die faden Sendungen der großen Rundfunkanstalten, über stundenlange Sportübertragungen am Samstagnachmittag zum Beispiel, über nöhlende Schlageraffen und über altbackene Familienunterhaltung. Da hatten die Nordseepiraten den jungen Leuten schon anderes zu bieten. Solche fetzigen Rhythmen sagten Oma und Opa vielleicht weniger zu. Doch den Jüngeren gefielen sie und so wurden die Radiopiraten innerhalb kürzester Zeit populär. Dazu trug auch ihre enorme Reichweite bei. Dank ihrer starken Sender waren die Stationen nämlich weit zu hören. Vom Ruhrgebiet bis zu den britischen Inseln, von Frankreich bis nach Dänemark. Aus diesem Grunde interessierte sich bald auch die Wirtschaft für die Radiopiraten. Sie hatte schon lange darauf gewartet, endlich im Rundfunk werben zu können. Denn das war in vielen Ländern Europas damals noch verboten. Die neue Werbemöglichkeit war deshalb sehr attraktiv und wurde fleißig genutzt. Und den Radiopiraten bescherte sie satte Gewinne. Denn während sie für den Betrieb ihrer Sender jährlich etwa 100.000 Mark ausgaben, kassierten sie für ihre Werbespots bis zu 10 Millionen Mark. Die Kasse klingelte also und die Piraten hatten Grund zur Freude.
Radio Caroline would like to extend its thanks to Mr. Harold Wilson and his Labour government for at last, after over 3.5 years of broadcasting, recognizing this station's legality. It's right to be here. It's right to be broadcasting to Great Britain and the continent. It's right to give the music and service to the peoples of Europe, which we have been doing since Easter Sunday 1964. And we in turn recognize your right as our listener to have freedom of choice in your radio entertainment, and of course that Radio Caroline belongs to you. And we love you. Caroline continues.
Free Choice forderte der britische Pop-Pirat Radio Caroline. Jeder solle frei wählen können, welchen Sender er hören wolle. Das klang, wenn es clever und frech verpackt war, nicht schlecht. Doch Informationsfreiheit forderten die Piraten eigentlich nur, um ihre sprudelnden Geldquellen zu schützen. Inzwischen waren es immer mehr, die mit dem Nordseeradio gut verdienten. Als erster illegaler Sender überhaupt hatte sich 1959 Radio Merkur gemeldet. Diese Station befand sich auf einem Schiff vor der dänischen Küste. Bis die Marine das Boot enterte und nach Kopenhagen entführte. Dort erwarb es eine ehemalige schwedische Schönheitskönigin und tauchte mit dem schwimmenden Sender schließlich vor Schweden auf. Das einstige Radio Merkur hieß nun Radio Süd und konnte sich bis Mitte der 60er Jahre über Wasser halten. Das war nicht ganz einfach, denn in Skandinavien hatte man die Radiopiraterie schon 1961 verboten. Und dass man die entsprechenden Gesetze auch durchsetzen wollte, zeigte das Beispiel von Radio Nord. 1960 entstanden, strahlte Radio Nord für einige Zeit das beliebteste schwedische Rundfunkprogramm aus, Illegal natürlich. Bis die Kriegsmarine des Landes den Sender vom Netz nahm. Pech hatte auch das belgische Radio Antwerpen. Es lief im Dezember 1962 vor der Nordseeküste im Sturm auf Grund. Nur Radio Veronica trotzte allen Stürmen und Widrigkeiten und feierte mit seinen Freunden so manches Radiofest. Wild und ausgelassen oder melancholisch besinnlich. In diesem Lied wurde also der Clown zu Grabe getragen und dasselbe Schicksal wünschten nicht wenige den lästigen Radiopiraten. Doch die waren sehr lebendig und brachten die großen Rundfunkanstalten ganz schön ins Schleudern. Vor allem der bereits erwähnte Nordseepirat Radio Caroline, der der britischen Rundfunkanstalt BBC die Hörer wegnahm. Mit einem spannenden Programm, das Ronan O'Rahilly verantwortete. Um wenigstens einen Teil ihrer jungen Hörer zu behalten, dehnte die BBC ihre Sendungen nicht nur bis 2 Uhr nachts aus, sondern startete gleichzeitig einen eigenen Popmusikkanal, um die Abtrünnigen zurückzugewinnen. Die hatten allerdings schon eine recht große Auswahl unter den Piraten. Von Schiffen oder aus ehemaligen Flugabwehrstellungen des Zweiten Weltkrieges sendeten unbehelligt Stationen wie die Radios Atlanta, England oder Delphin. Insgesamt waren es bis zu 10 Piratensender, die sich da zeitweilig vor der Küste ihrer Majestät tummelten. Und deren Konkurrenzkampf war hart. Wie hart, das zeigte sich, als der Besitzer des Piraten Radio City während der Verkaufsverhandlungen mit einem anderen illegalen Kollegen auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Die britische Regierung reagierte prompt und legte erst einmal den nächsten greifbaren Piratensender still. Es erwischte Radio 390, das mit seinem Programm zuvor Englands Hausfrauen unterhalten hatte. 1967 stimmte das britische Parlament mit seiner damaligen linken Mehrheit dann sogar für ein völliges Verbot der Piraten. Deren Proteste verhallten ungehört. Die meisten flohen in internationale Gewässer und kreuzten schließlich vor Australien oder Neuseeland auf. Den Platz von Radio Caroline nahm bald darauf Radio North Sea International ein. Doch der Sender mischte sich auf Seiten der Konservativen in den britischen Wahlkampf ein, die wollten den Privatfunk nämlich erlauben, und so bekam Radio North Sea International bald Ärger. Die linke Regierung belegte seine Welle mit einem starken Störsender. Die Programme des Radiopiraten waren also nicht mehr zu empfangen, und darum beschlossen die Eigentümer, das Schiff samt eingebautem Rundfunkstudio zu verkaufen. Ein Freundeskreis wollte den Sender retten und wieder in Betrieb nehmen. Doch bevor es soweit war, wurde er von Unbekannten kurzerhand gesprengt. Gerade diese Sprengung machte Radio North International dann allerdings weltweit erst so richtig bekannt. Die Werbeeinnahmen flossen in Strömen und der bereits totgeglaubte Radiopirat feierte ein glänzendes Comeback. Dennoch ging die große Zeit der Seepiraten nun allmählich zu Ende und einige Hörer begannen selbst Programm zu machen. In der Gegend um Höxter war dies der abenteuerlustige Rundfunkbastler Christoph Schäffler. Wie kam er zu seinem interessanten, aber natürlich verbotenen Hobby?
Ja, ich habe als Jugendlicher die Rundfunkwellen erstmal technisch entdeckt, indem ich also festgestellt habe, dass man mit sehr wenigen technischen Mitteln doch relativ weit zu hören war und irgendwas im Radio machen konnte. Das heißt tatsächlich, dass da an der Stelle im Radio es nicht rauschte, sondern auch ein Träger stand. Das heißt, da war ein Raum, wo nichts passierte. Das war mir aber dann nicht gut genug, dass da nur einfach ein Träger rumstand, sondern wir sind auch sehr schnell dazu übergegangen, wirklich eigene Programme über das Gerät, was wir da selbst gebaut hatten, auszustrahlen. Das war jetzt ein ganz primitives Teil, an sich zusammengebaut aus alten Radios, aus einer Röhre, zwei Trafos, dann noch einen Drehkondensator und einer, ja, so einer Schwingleitung, Lecherleitung nennt man das. Wir haben die Sendungen teilweise, ja eigentlich am Anfang aus unserem, ja da wo ich wohnte, aus dem Haus, einfach oben den Sender und im Dachboden an Balken genagelt. Und eine Etage tiefer war das Studio. Das Studio, das bestand aus einem Schallplattenspieler meiner Mutter, einem Mikrofon, was kein Mikrofon war, sondern das war eigentlich ein Lautsprecher. Der Lautsprecher wurde als Mikrofon benutzt. Und da haben wir dann ganz irre, aufregende Programme gemacht.
Das waren Programme, die im Unterschied zu den Musikpiraten nicht durch Werbung finanziert waren. Programme, deren Inhalte auch ein wenig nachdenklich machen sollten.
Ein Wort, das äußerst vielschichtig ist, auf viele Bereiche übertragbar. Doch auf welchen Bereich man es auch anwendet, eins bleibt, ja vielleicht gehört es sogar zum Wesen eben dieses Sieges, nämlich das Vergessen. Das Vergessen all dessen, was vor diesem Sieg war. Es gilt auch für den militärischen Bereich.
Gebt ihm jeden Namen, hier liegt nur ein Soldat, und keiner weiß etwas von ihm. Er war vielleicht ein Deutscher, ein Spanier aus Madrid. Er kam vielleicht aus London oder Wien. Er war vielleicht Franzose, ein Mann aus der Türkei, ein Sergeant, der einst aus den Staaten kam. Für die Gräser, für das Laub, für die Steine und den Staub, kommt es darauf überhaupt nicht mehr an. Er war uns vielleicht feindlich, vielleicht ein guter Freund. Er war vielleicht ein Jude oder Christ. Vielleicht war er ein Moslem, vielleicht ein Methodist. Er war vielleicht ein indischer Buddhist. Er kämpfte für die Freiheit.
Mit seinen kritischen Liedern und Texten gewann dieser neue Sender schnell ein breites Hörerpublikum. Konkurrenz hatte er dabei nicht zu befürchten. Denn, so Christoph Schäffler,
Piratensender gab es damals sehr wenige. In Höxter, dort wo wir das gemacht haben, auf UKW gab es eigentlich keinen einzigen, außer uns, weit und breit. Und von da aus fiel das natürlich auch sehr schnell auf. Und die Leute haben dann auch sich für sowas interessiert. War ja unheimlich spannend, einen illegalen Sender. Zu den Jugendlichen sowieso. Die haben ja auch nachts dann an ihren Radios gehangen und haben Radio Caroline, Radio Nordsee und eben halt diese ganzen Musikpiraten gehört, die ja von hoher See aus gesendet haben. Ne? Aber bei uns, der Unterschied zwischen denen und uns bestand vor allem auch darin, dass wir wirklich Themensendungen gemacht haben, nicht nur reines Musikprogramm. Ne? Und eigentlich ja mit sehr einfachen Mitteln. Wir hatten ja kein Rundfunkhaus mit Tonbandmaschinen, wo man schneiden konnte, sondern das waren ja alles ganz primitive Um- und Zustände. Aber wenn man so im Nachhinein das heute hört, wir haben durch Zufall solche Aufzeichnungen nachher viele Jahre später es bekommen von Leuten, die das mitgeschnitten haben, muss ich doch staunen, wie recht professionell das dann klingt. Ne?
Das war also das Thema Kindheit und Jugendzeit. In unserem nächsten literarischen Studio gehen wir auf das zweite Thema Lebensplanung und Lebenserwartung ein.
An dieser Sendung wirkten mit Maria, Marie-Louise, Johannes Dietrich und Xenophon sowie Cicero. Für Regie und Aufnahmeproduktion war Cicero zuständig. Das war eine Sendung des Paderborner Rundfunks. Damit sind unsere Programme für heute beendet.
Programme, über die sich die einen freuten und die anderen ärgerten. Den Technikern der Bundespost gefielen sie zum Beispiel gar nicht, blockierte dieser illegale Rundfunksender doch die so dringend benötigten Frequenzen. Und deshalb waren die Postler den jungen Radiopiraten ständig auf den Fersen. Dazu Günter Bruchmüller vom Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen.
Die Funkfrequenzen sind also weltweit begrenzt. Man kann also nicht beliebig viele Funkfrequenzen zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt von nicht genehmigten Sendern solche Funkfrequenzen genutzt werden, dann werden also die offiziellen Nutzer durch diese Nutzung gestört. Und die erheben mit Recht Einspruch dagegen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass diese offiziellen Frequenzen nicht durch nicht genehmigte Sender genutzt werden.
Die rechtliche Grundlage für das Vorgehen der Post finden wir im Fernmeldeanlagengesetz. Dort heißt es im Paragraphen 15:
Erstens, wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes eine Fernmeldeanlage errichtet oder betreibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. Zweitens, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer genehmigungspflichtige Fernmeldeanlagen unter Verletzung von Verleihungsbedingungen errichtet, ändert oder betreibt. Nach Fortfall der Verleihung die zur Beseitigung der Anlage getroffenen Anordnungen der Deutschen Bundespost innerhalb der von ihr bestimmten Frist nicht befolgt. Drittens. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe. Die Tat wird nur auf Antrag der Deutschen Bundespost verfolgt.
Eine Fernmeldeanlage, und das ist für die Post auch ein Radiosender, darf also nur errichten oder betreiben, wer dazu die Erlaubnis der Bundespost hat. Die erteilt sie aber nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. solchen privaten Stationen, die von den jeweiligen Landesmedienanstalten zugelassen werden. Andere private Sender, und sei ihre Leistung noch so gering, haben kein Recht, die Rundfunkwellen zu nutzen. Und so ist ihnen die Post mit speziell ausgerüsteten Peilfahrzeugen auf der Spur. Günter Bruchmüller vom Bundespostministerium.
Es gibt verschiedene Funkkontrollmessstellen, die speziell für diese Aufgaben eingesetzt werden. Und die sind im ganzen Bundesgebiet verteilt.
Und was passiert, wenn ein Pirat auf frischer Tat vor dem noch glühenden Sender sozusagen ertappt wird?
Der bekommt eine Anzeige und das Gerät wird beschlagnahmt und dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung und dann wird eine Strafe ausgesetzt und das Gerät wird eingezogen. Und das sind sicherlich einige hundert Mark und die Strafe erhöht sich im Wiederholungsfalle. Ja, wenn Sie niemanden anderen stören, dann könnten Sie eine legale Sendererlaubnis bekommen, wenn Frequenzen frei sind. Solange Sie aber das Recht eines anderen durch Ihre Tätigkeit beeinflussen, das heißt stören, ist das nicht mehr hinzunehmen und dagegen muss eingeschritten werden.
Schreitet die Post tatsächlich ein, kann das sehr teuer werden. Das wusste natürlich auch Christoph Schäfler, während er gerade seine illegalen Sendungen ausstrahlte. Ein wenig nervös dürfte er dabei schon gewesen sein.
Ja, Angst habe ich schon gehabt. Immer wenn es klingelt oder klopft an der Tür, habe ich den Sender ausgeschaltet. Aber in einiger Zeit gab es im Freundeskreis dieses Radios auch jemanden, der Vater von seinem Freund arbeitete bei der Bundespost. Und von dort bekamen wir dann immer die heißen Tipps, wenn mal wieder der Funkmessdienst aus dem fernen, ich glaube Detmold oder Bielefeld, wo sie herkamen, anrückte. Und das war also nicht so oft. Und ohne eine Anzeige ermittelt also keiner gegen so einen, wir haben ja keinen gestört, ne? Vielleicht die paar Nachbarn. Fernseher um uns rum, der Nachbarschaft, die also durch dieses wild schwingende Teilchen da, das war ja keine sehr ausgefeilte Konstruktion, sondern das hatte also viele Ober- und Unterwellen und erzeugte dann also auch nicht nur Rundfunkwellen im hörbaren UKW-Band, sondern auf dem Fernseher gab es dann auch so ganz seltsame Muster, ne? Also wir haben dann auch noch Testbilder den Leuten beschert, aber an Stellen, wo sie eigentlich nicht haben wollten. Ja, das war vielleicht ein Ärgernis, was auch dazu geführt hat, dass sich die mal beschwert haben und dass dadurch natürlich der Funkmessdienst auch anrückte. Die Konsequenz für uns war, dass wir mit den Sender aus dem Haus raus sind und natürlich dann mobil das betrieben haben. Wir haben das aus dem Wald gemacht, ne? Von hohen Bergen, aus Höxter liegt ja unten im Tal an der Weser. Wir sind dann in Solling gezogen oder auf den Reuschelberg und von da oben haben wir dann ganz wunderbar auch senden können. War ein bisschen viel Aufwand, ne, das Zeug alles zu schleppen, aber wir waren eben ungestört, ne? Ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Zeit lang zumindest jeden Sonntag gesendet haben und zuweilen sogar mehrere Programme gleichzeitig. damit wir eben, wir wussten, dass es ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dauern würde, bis die Bundespost jemanden, der im Wald sitzt, soweit also damals waren die Fahndungsmethoden noch nicht ausgefeilt wie heute, ne? Es wurde auch alles noch ein bisschen harmloser. Und da war es eben so, dass wir wussten, anderthalb bis zwei Stunden braucht es bei einem konkreten Verdacht, bis die also einmal auf den Fersen sind. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir senden anderthalb Stunden, wir wollen aber, und wir haben viel mehr Programm, also machen wir drei Programme gleichzeitig, ne? Und haben auf drei Frequenzen gleichzeitig gesendet. Zuerst hieß er Paderborner Rundfunk, weil wir gedacht haben, wenn jetzt jemand sich beschwert über diesen Sender, dass dann die Bundespost als erstes mal in Paderborn anfangen würde zu suchen. Ne? Man würde denen ja dann sagen, also hier, da gibt's einen Paderborner Rundfunk und der ist bestimmt illegal, sucht da mal nach. Ne? Und später haben wir den Sender dann umbenannt in Aktion 101. Nämlich, weil unser Hauptsender, mit dem, also unser erstes Programm gewissermaßen, auf 101 MHz sendete.
Hier ist die Aktion 101 auf 101 MHz. Ein einmaliger Sender seiner Art auf dieser Wellenlänge. Wir haben heute den 12. April 1979. Am Mikrofon sind
die Tina
und die Verena. Unser Thema heute, wir zwei, unsere Umwelt und unser Leben.
Sendungen wie diese strahlte die Aktion 101 ab 1976 auch in Aachen aus. Die großen Nordseepiraten gab es zu dieser Zeit schon nicht mehr, nur Radio Veronica hatte es geschafft. Zwar hatte die niederländische Regierung den Sender 1977 mit einem Anti-Piraten-Gesetz verboten, doch zugleich gab sie der Station die Möglichkeit, sich um eine legale Sendeerlaubnis zu bewerben. Und so ist Veronica heute eine der fünf großen Rundfunkanstalten der Niederlande. Im Unterschied zu früher strahlt sie inzwischen leider ein beinahe unerträglich seichtes Programm aus. Nur mit viel Glück hört man ab und zu einen jener Titel, der an die abenteuerliche Zeit auf hoher See erinnert. Zur selben Zeit, als Radio Veronica verboten wurde, also ab 1977, entstanden zunächst im Elsass und dann in Berlin die ersten freien Radios. Sie strahlten Programme mit politischen Inhalten aus, kämpften mit ihrem Radio gegen Kernkraftwerke, Umweltzerstörung und Wohnraumspekulation, unterstützten Hausbesetzer und die Friedensbewegung. Und vor allem forderten sie, wobei sie sich auf die im Grundgesetz verankerte Meinungs- und Informationsfreiheit beriefen, jeder müsse das Recht haben, seine Meinung öffentlich über einen Radiosender zu verbreiten. Mit diesem Recht hatte wenige Jahre zuvor das italienische Verfassungsgericht ernst gemacht. 1974 hob das Gericht das Sendemonopol des staatlichen Rundfunks auf und so schossen kleine private Sender wie Pilze aus dem Boden. Unter den bald etwa 6500 privaten Stationen gab es allerdings nur wenige freie Radios mit politischem Anspruch und kritischen Sendungen. Die meisten finanzierten sich vollständig über Werbeeinnahmen und bedienten deshalb den Massengeschmack. Dabei gab es natürlich einige Ausnahmen, denn senden durfte jeder, der Lust dazu hatte. Nur eine technische Lizenz für den Sender war notwendig und sie zu erhalten kein Problem. Doch viele der Kleinen überlebten nicht. Mächtige, rein gewinnorientierte Senderketten entstanden und teilten den größten Teil der Werbeeinnahmen unter sich auf. Noch heute drängen sich in Italiens Großstädten die Privaten auf der UKW-Skala. So ist es in manchen Stadtteilen kaum möglich, auch nur einen einzigen Sender scharf einzustellen. Zurück nach Deutschland. Während in Aachen die Mitarbeiter der Aktion 101 im Verborgenen ihrem illegalen Hobby nachgingen, waren es in Lippstadt die Freunde von
Radio.
Bei dieser illegalen Radiostation arbeitet auch Norbert Hillebrand. Er erinnert sich gut an die Geschichte des kleinen Senders.
Ja, er hieß Radio Sunrise. Den hat es dann gegeben seit Anfang 1979 bis zum 30. Mai 1982, als er in einer gemeinsamen Aktion von Post und Polizei ausgehoben wurde. Und einen Vorgängersender hat es dann auch gegeben. Das war Radio Swinging Europe oder Radio Swinging Europe. Und den hat es also schon wesentlich früher gegeben. Insgesamt würde ich sagen, 9 Jahre lang ist hier Radio gemacht worden. Dieses Radio hat sonnabends und sonntags jeweils von 9 bis 19 Uhr gesendet, also 20 Stunden am Wochenende. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Hörfunksendungen abgestrahlt auf der Mittelwelle 1485 Kilohertz, die sich überwiegend aus Musik zusammensetzten mit, zum Teil, häufiger kann man eigentlich sagen, gemeinnütziger Werbung. Ja, beispielsweise für eine Schallplatte, die eine Gruppe aus dem kirchlichen Bereich aufgenommen hat, Kerala Lieder für die Dritte Welt. Dann haben wir einen Werbespot gemacht für SOS Kinderdörfer und eben halt, wenn die Zeit war, für Brot für die Welt. Wir hatten die Gelegenheit, über einen Bekannten, der in Bielefeld wohnte, ein Postfach einzurichten und beziehungsweise ein Postfach mitzubenutzen. Und über dieses Postfach konnten wir eben halt ein Feedback erleben, das hochgerechnet, würde ich sagen, darauf schließen ließ, dass wir eine Hörerschaft von etwa 5000 Hörern pro Wochenende hatten. Die haben sich beteiligen können, zum Beispiel daran, indem sie selbst Hitparaden zusammengestellt haben. Zudem wurden um die Weihnachtszeit Top 100 aller Zeiten gespielt, die übrigens auch nur zustande kommen konnten, weil die Hörer so interessiert mitgemacht haben.
Auch in diesem Jahr präsentiert Radio Sunrise am ersten Weihnachtstag die Top 50 aller Zeiten.
Als politisches freies Radio, das heißt als Widerstands-, Anti-Atom-, Hausbesetzer- oder Alternativsender, verstand sich Radio Sunrise nicht. Bewusst nicht. Warum, Norbert Hillebrand?
Das war uns alles ein wenig zu politisch, diese Geschichte. Wir wussten, was damit zusammenhängt, wenn man uns auffliegen lassen würde. Deswegen haben wir die Finger davon gelassen, uns stärker zu betätigen, weil irgendwo war unser Interesse zwar auch noch größer, in die Radioszene einzusteigen, aber aufgrund der Gefahr, die dahinter steckte, haben wir davon Abstand genommen, beispielsweise Interviews irgendwo mit Politikern oder mit anderen Bürgern zu machen, um die dann über unser Radio abzustrahlen.
Der Swingin' Radio Sunrise ist noch hier, 1485 Kilohertz auf der Mittelwelle. Wie lange noch, wissen wir nicht. Wenn wir nicht mehr da sind, dann schaltet euch rüber zur Radio Caroline oder zur Radio Del Mare, denn die sind zwar genauso kriminell wie wir, aber die existieren dann wenigstens noch.
Genau wie wir aufgeflogen sind, lässt sich bis heute nicht nachvollziehen. Jedenfalls ist es eine Anzeige gewesen und die Post ist ja nicht verpflichtet, den Anzeigenden anzugeben, aufzudecken. Jedenfalls, die kamen dann und sind wohl schon von einigen gesehen worden, aber in dem Dorf, in dem der Sender seinen Standort hatte, war an diesem Wochenende, es war Pfingsten 1982, Schützenfest, und da hat also niemand so richtig wahrscheinlich den Dreh bekommen, den Betreibern zu sagen, hört mal zu, da ist also was im Gange. Jedenfalls sind die dann von zwei Seiten auf dieses Gebäude zugekommen, die Polizei und die Postler, und haben sich dann, durch Betätigung der Klingel, haben sich dann Eintritt in das Haus und in das Studio verschafft, und dann war dann Feierabend. Derjenige, der gerade noch vor dem Mikro saß, konnte eben noch den Regler hochziehen, um den ganz treuen Stammhörern teilhaben zu lassen an der Aktion, die da im Studio stattfand. Ne?
Sendepause. Doch Radio Sunrise und Aktion 101 waren natürlich nicht die einzigen deutschen Radiopiraten. Zu ihren Blütezeiten waren es so viele, dass die Szene kaum noch überschaubar war. In einer Piratenzeitschrift heißt es 1975:
Liebe Freunde der Landpiraten, es ist erfreulich, dass sich das Piratentum in der Bundesrepublik langsam zu organisieren scheint und der Anteil der von deutschen Stationen bestrittenen Sendestunden ständig zunimmt. Radio Seemöwe wurde in Stockholm empfangen. Radio Skyline ist jetzt jeden Sonntag auf der Mittelwelle 1330 kHz zu hören, zwischen 11 und 13 Uhr. Radio Europe konnte nach überstandener Razzia und Gerichtsverhandlung schon wieder gehört werden. Am 21.06. wurden in Gronau die Stationen Radio Germany International und Radio Veronica ausgehoben. Im Ochtroper Raum ist seit einiger Zeit wieder Radio Blackjack auf UKW 102,5 MHz zu hören. Eine Station namens UFO Radio plant Sendungen im 48-Meter-Band. Von Radio Gimini sind neuerdings auch Gimini-T-Shirts erhältlich. Am 8.06. konnte Radio Amnesty International auf 6240 kHz gelockt werden. Eine neue Station ist All Music Radio, die in Kürze mit regelmäßigen Programmen beginnen wird. Die Sendezeiten werden aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich ab und zu leicht geändert. Am 6.07. wurde im Großraum Bremen eine Station namens Freiheitssender 100,4 MHz empfangen. Dieser möchte sich bitte in Rheine melden, dort liegt ein Hörerbrief für ihn. Alltime Radio wurde am 6.07. zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf 6225 kHz mit einer Oldie-Show gehört. Die Sendeleistung betrug 50 Watt. Radio London feierte am 13.07. einjähriges Bestehen und strahlte zu diesem Anlass ein Jubiläumsprogramm aus.
Here is a Radio London News Bulletin. On the half hour, Radio London News tells you more, says it better. Radio London News has told you more, said it better.
Auch Radio London war natürlich nicht in den Spalten der normalen Rundfunkzeitschriften zu finden. Trotzdem waren die Sendezeiten der Piraten den Hörern schnell bekannt. Dazu Christoph Schäffler.
Also es ist weder plakatiert worden, noch gab es Flugblätter. Das hat sich rumgesprochen. Wir hatten ein Postfach in Rheine. Das war so ein atoter Briefkasten, der diente aber nicht nur unserem Sender, sondern allen möglichen Piratensendern. Und die Post, die dort einging, wurde dann auf ganz geheimnisvolle Weise an uns weitergeleitet. Nicht direkt, sondern auch wieder über zig andere Stellen, die auch jedes Mal anders waren. Aber die Briefe kamen dann irgendwann bei uns an. So konnten also Hörer tatsächlich Kontakt mit uns aufnehmen und das ist auch passiert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, eine Hörergruppe gab weit weg, also das sollte man gar nicht glauben. Aachen liegt immerhin 100 Kilometer von diesem Standort weg, wo wir Hörerpost bekommen haben, aus Venlo, unten an der Maas, also im Niederrheinraum. Die haben uns geschrieben auf die Sendung, vor der wir Weihnachten 1976 ausgestrahlt haben.
Venlo, den 25. Dezember 1976. Ich bin ein Tonbandamateur in Venlo, Holland, 18 Jahre alt und habe am 24. Dezember eure Aktion 101 ausgezeichnet empfangen. Ich habe das ganze Programm aufgenommen. Der Sender kam ziemlich stark durch. Ich hatte aber den Eindruck, dass der Sender zu stark ausgesteuert war. Denn manchmal traten starke Verzerrungen auf. Trotzdem habe ich mir mit viel Vergnügen eure Sendung angehört. Bitte schickt mir Informationen über Aktion 101. Ein zufriedener Hörer, Frank Loni aus Venlo.
Hierauf antwortete Aktion 101.
Aktion 101, Aachen, den 15. Februar 1977. An Herrn Frank Loni, Venlo. Lieber Frank, es hat uns sehr gefreut, dass du unsere Sendung vom 24. Dezember so ausgezeichnet in Venlo empfangen konntest. Entschuldige, dass wir erst jetzt dazu kommen, dir zu schreiben. Aber deine Post erreichte uns erst auf großen Umwegen. So, nun erstmal eine Beschreibung unseres Senders. Fünfstufiger Oszillator mit Frequenzverachtfachung. Einstufige Linearendstufe mit Röhre, etwa 12 Watt Sendeleistung. Antenne auf 12 Meter hohem mobilen Mast, der jedes Mal neu aufgebaut werden muss. Stromversorgung aus einer Autobatterie mit Spannungswandler. Kassettenrekorder. Im Studio zwei besonders gute Kassettenrekorder und eine Tonbandmaschine. Ein Mischpult und ein Plattenspieler. Es tut uns leid, dass wir dir zurzeit nicht sagen können, wann du uns das nächste Mal hören kannst. Weil es so gefährlich ist, wollen wir nicht oft senden. Auf jeden Fall schreiben wir dir kurz vor unserer nächsten Sendung. Ich komme nun zum Schluss und möchte dir im Namen aller an der Sendung Mitwirkenden für deine Post danken. Herzliche Grüße, Aktion 101.
Und dann war das sehr lustig, dann haben wir nämlich im nächsten Jahr mit denen zusammen das Radioprogramm für Weihnachten gemacht. War eigentlich nichts los, was irgendwie kritisch war. Es war halt Weihnachten und alle spielten Weihnachtsmusik. So haben wir das auch gemacht. Wir haben die erste halbe Stunde unseres Programms, also wirklich das Kitschigste und das Schmalzigste und das, was am gängigsten war, eigentlich gespielt, um so zu erreichen, dass alle möglichen Leute auf unsere Welle gingen. Und die wussten ja nicht, dass wir da auf einer Piratensenderwelle waren. In einer halben Stunde haben wir dann also das Schafsfell ausgezogen und standen plötzlich als Wolf da. Und dann haben wir losgelegt, nämlich zum Beispiel 1977, erinnere ich mich, eine Sendung zum Thema das Ende der Verschwendung. Und das haben wir festgemacht, natürlich wunderbar konnte man das machen an dem Weihnachtsfest, wo ja eigentlich sehr viel Verschwendung stattfindet, nicht?
Aktion 101 Aachen, den 21. Dezember 1977. An Herrn Frank Loni Fenlo. Erstmal herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft am Sonntag. Wir haben uns sehr gefreut, euch zu treffen. Die neue Weihnachtssendung ist zum größten Teil fertig. Sie klingt ganz gut. Wir haben ins Programm mehr Musik aufgenommen, so wie ihr das vorgeschlagen habt. So, dann bis Heiligabend um 19.30 Uhr auf 101 MHz. Tschüss sagt Aktion 101.
Am Heiligen Abend konnten Frank und seine Freunde ihr Programm dann selbst im Radio hören.
En dan nu in het kader van de Nederlandse bijdrage aan deze uitzending van Aktion 101. Een klein gesprekje tussen Theo, Peter en ondergetekende over het thema verspilling in relatie tot het kerstgebeuren. We zullen eerst eens kijken wat Theo daarvan vindt. Theo?
Mijn eerste indruk van kerstmis, dan moet ik altijd denken aan verspilling van tijd.
Verspilling van tijd?
Ja, het is gewoon, ja, je hebt een enorme tijdruimte.
Dieses Beispiel grenzüberschreitender Zusammenarbeit war nicht das einzige Highlight im Weihnachtsprogramm 1977 der Aktion 101. Der illegale Sender strahlte auch die Ergebnisse seiner Weihnachtsumfrage aus.
When the spirit did cease, he departed in peace and rested in the heavens above. When the spirit did cease, he departed in peace.
Abend fängt an.
Zuerst wird der Weihnachtsbaum geschmückt und wenn das fertig ist, dann ziehen sie sich alle schön fein um. Dann gibt es Gänsebraten und danach wird dann abgeräumt, nachdem wir uns voll gefressen haben und viel Wein getrunken. Und dann werden die Geschenke ausgepackt und dann freut man sich, man bedankt sich etwas künstlich und vielleicht auch manchmal auch etwas erfreut. So. Und dann, ja, dann passiert eigentlich nichts mehr. Dann sitzt man zusammen und redet über früher.
Heiligabend fängt an.
Im Moment läuft so ab, dass wir so bis 5 warten. Dann sind wir früher mal zur Kirche gegangen. Da wird der Tannenbaum angemacht, dann ziehe ich mit meinem Bruder ab in mein Zimmer, hole die versteckten Geschenke raus und gehe dann runter. Und wir überreichen die den Eltern und unsere, die liegen da. Dann packt man die aus und dann wird die Rudolf-Schock-Weihnachtsplatte aufgelegt. Und dann wird ein Schnaps angeboten. Und dann zieht die Mutter ab in die Küche und dann wird das Essen fertig. Da wird gegessen und dann gehen wir rüber zur Oma. Und da wird dann getrunken und geschwätzt, so bis um 11 Uhr. Und dann gehen meine Eltern zu Bett und dann gucke ich noch Fernsehen.
Der Heiligabend fängt an. Besteht aus Heiligabend.
Für mich ist das ein unheimlicher Zwang, ne?
Der Heiligabend fängt an. besteht aus Heiligabend.
Den ganzen Tag sind wir am Arbeiten, am Vorbereiten. Und abends um 5 Uhr gehen wir in der Kirche. Schön gemacht natürlich schon. Wird gesungen, gekrippt, gespielt und so weiter. Und dann gehen wir nach Hause, essen wir. Das Essen schon fertig, wenn wir nach Hause kommen. Mein Vater bleibt zu Hause immer, er geht nicht mit zur Kirche. Und dann essen wir schön in Ruhe und dann gehen wir ins Wohnzimmer. Wird ein bisschen gesungen, ein bisschen Gedichte aufgesagt von den Kleineren. Und ja, und dann wird alles gezeigt. Und dann
quatschen wir hörten das Weihnachtsprogramm der Aktion 101. Piratensender wie dieser waren auch in den Nachbarstaaten Belgien und Niederlande nicht erlaubt. Dennoch konnten illegale Radios dort recht gefahrlos senden. Die zuständigen Behörden, wie der niederländische Radiokontrolldienst, drückten alle Augen zu. Die Belgier wurden ab 1979 immer großzügiger. Die Zahl der Kleinstsender nahm deshalb vor allem im Aachener Grenzgebiet, wo am Dreiländereck Belgien, Deutschland und die Niederlande zusammentreffen, beständig zu. Neben einigen freien Radios wurden hier immer mehr Kaffeesender aktiv. Stationen, die ihre treuen Hörer zum Nachmittagskaffee mit Musik und Hörergrüßen versorgten, meist am Wochenende. Dabei nahmen sie ihr Hobby auch musikalisch schon mal auf die Schippe.
En nu komt ons laatste groetje en dat is bestemd voor mevrouw Jansen uit de Heijveldstraat. Aangeboden door mevrouw Hermans. En mevrouw Hermans die vroeg dan ook het plaatje Blue Bayou van Paola voor op te nemen. Ik zou zeggen de vinger aan de knopjes, hier komt dan jullie gevraagd plaatje. En onze luisteraars willen wij bedanken voor de aandacht en voor het luisteren. En ebenfalls onze Duitse vrienden recht herzlichen dank voor eure schöne aanroepen.
Interesse an den niederländischen Kaffeesendern zeigte auch Christoph Schäfler. Er berichtet:
Dann entstanden aber sehr viele weitere freie Radios, auch in diesem kleinen deutschsprachigen Raum hier. An die 13 Stück waren es, zeitweise gleichzeitig. Größtenteils dann so eine Art Musiksender, wo Jugendliche, vor allem Jugendliche, sich als Disc-Jockeys versuchten und mit relativ geistlosen Zwischenmoderationen Musik vorführten. Es gab dann auch in den Niederlanden hier echte Piratensender wieder. Auch auf UKW. Meistenteils kamen die Leute aus der CB-Funkbewegung. Ziemlich fades Programm. Kleine Ausnahmen gab es auch da. Ich erinnere mich noch an ein ganz lustiges Erlebnis, dass ich also plötzlich mal so einen Plauderton da hörte, wo sich eine Frau also mit Zuhörern ganz intensiv, also die dann anriefen, live da über den Sender unterhielt. Und dann sind wir zu ihr hingefahren. Sie wollten also uns auf keinen Fall verraten, natürlich, wo sie waren, sondern sagten nur, fahrt mal die Autobahn Richtung Herlen und wenn ihr an Herlen vorbei seid, dann kommt ein Industriegebiet, da fahrt raus und dann fragt da wieder nach uns. Wir sind also dann da hingefahren und haben dann Leute da gefragt und die wussten schon alle Bescheid. Die haben uns dann gesagt, aha, da müsst ihr jetzt entlangfahren. Und dann fragt da wieder den und den. Und wo landeten wir? Wir landeten auf einem Platz, wo Zigeuner ihre Wohnwagen stehen hatten und kamen nachher in einen riesen, so einen großen Wohnwagen. Und da saß eine ganze Zigeunerfamilie zusammen, die diesen Sender betrieb. Und die Mutter, die Tante Lene, so hieß auch der Sender irgendwie, ich weiß nicht mehr, Tante Lene, ja, die saß da mittendrin und machte ihre Sendung. Mit einer riesen Plattensammlung von Singles. Die hatte, weiß nicht, ein paar tausend Singles. Und die packte sich dann pro Abend in so einen Schuhkarton rein, immer die Platten, die sie dann für den Abend, an dem Abend spielte. Die hat also wirklich mit den Leuten so über, ja, über Gott und die Welt, über alle Probleme philosophiert und gesprochen. Ne?
Und so machte es nicht nur Tante Lehn, so machten es auch Studio Rambazamba, Radio Silbermöwe und Radio Texas Cowboy, um nur ein paar Namen zu nennen. Sie alle arbeiteten meist mit preiswerten Minisendern, die sie nicht selten in niederländischen Kaufhäusern erstanden. Im Wohnzimmer richteten Mutti und Vati dann ihr Studio ein und schickten unbarmherzig einen Schlager nach dem anderen in den Äther. Zu besonderer Berühmtheit mit dieser Art von Programm brachte es auf 102,9 MHz der Familienbetrieb Radio Copacabana. Dessen Eigentümer verkauften im normalen Leben Katzenstreu und Kleintiere. Radio International wurde bekannt für seine spiritistischen Sitzungen. Die übersinnlichen Fähigkeiten des Moderators Ricky blieben allerdings immer umstritten. Politische Ansprüche hatten alle diese Sender nicht. Sie wollten gute Laune verbreiten. Anders die Aachener Aktion 101. Noch einmal ihr Initiator Christoph Schäffler.
Also einen politischen Anspruch hatten wir, glaube ich, immer schon. Also es ging auch uns schon bei dem beim Piratenfunk darum, wirklich eigene Meinung zu äußern, eigenes Lebensgefühl zu vermitteln. Ja, das, was einem, wo man sagen wollte, auch zu sagen. Und zwar mit einem Medium, was also möglichst viel erreicht.
Das wollten auch die Kaffeesender, mit ihrem Medium so viele Menschen in ihrem Umkreis erreichen wie möglich. Und zwar ohne aufwendige, teure Anlagen, von niemandem kontrolliert und in der Nachbarschaft bewundert. Nicht nur im Aachener Dreiländereck entstanden solche kleinen Nachbarschaftssender. So berichtete die alternative Berliner Tageszeitung Taz Ende der 80er Jahre.
In Ostfriesland und dem benachbarten Emsland gibt es inzwischen mehr als 185 Piratensender. Sie strahlen illegale Radioprogramme aus, haben dabei durchschnittlich eine Reichweite von 20 Kilometern und verteilen sich wie ein dichtes Netz über alle Ortschaften der Region zwischen Nordsee und Ems. Gesendet werden meist Musiksendungen nach Art der heimischen Plattensammlung, oft von Heino an abwärts, weil, wie es heißt, das die alten Leute so gerne hören. Die Anlässe solcher Sendungen sind familiärer Natur. Silberhochzeit der Nachbarn, Weihnachtsgrüße und Geburtstagsfeten. Wer mag, kann auch während der Sendungen anrufen und seine Lieben die herzlichsten Glückwünsche übermitteln. Der Funkkontrollmessdienst der Bundespost ist bereits technisch überfordert, wenn er die vielen kleinen UKW-Stationen stilllegen soll. Es gibt einfach zu viele davon. Taucht auf einer der Zufahrtsstraßen ein Peilwagen auf, so verbreitet sich diese Kunde wie ein Lauffeuer. Alle erreichbaren Piraten schalten sofort ihre Sender ab. Im Äther ist es dann mucksmäuschenstill und die frustrierten Postler müssen ohne Jagdbeute wieder abziehen.
Das bestätigt auch Günter Bruchmüller vom Bundespostministerium.
Ja, es wird natürlich schwierig, weil unsere Funkkontrollmesswagen mittlerweile bekannt sind wie die bunten Hunde und diese Leute ein Vorwarnsystem entwickelt haben und diese Funkstörungsmesswagen rechtzeitig erkennen und dann werden die Sender abgeschaltet und dann sind sie nicht mehr zu lokalisieren. Wir lassen uns da aber was einfallen, um eben weiterhin erfolgreich arbeiten zu können.
Weiter heißt es in dem bereits zitierten Bericht der Berliner Tageszeitung Taz.
Die gesendeten Programme haben keine politischen Ziele und bestehen meist aus oft unerträglich trivialer Unterhaltungsmusik aus deutschen Landen. Journalistische Beiträge werden abgelehnt mit der Begründung, das kommt bei unseren Hörern nicht an. Die Piraten senden in der Regel aus gutbürgerlichen Wohnstuben.
Und manchmal senden sie sogar aus katholischen Kirchen. So zum Beispiel im niedersächsischen Duderstadt, wo ab 1985 Pfarrer Jan van der Brühle mit seinen selbstgebauten Minisendern Gottesdienste übertrug. Wollte die Post ihn zunächst mit allen Mitteln daran hindern, die frohe Botschaft auf diesem Wege zu verbreiten, so kann der Pfarrer nun hoffen. Denn das neue niedersächsische Rundfunkgesetz macht den Betrieb seines frommen Kleinstsenders möglich.